SWR Kultur Gespräch.
Roland Emmerich ist einer der erfolgreichsten Filmemacher unserer Zeit. Über 4 Milliarden Dollar haben seine Filme eingespielt. Seit 30 Jahren ist er ein Weltstar.
Und ja? 35 Jahre.
35 Jahre. Ich habe von Independence Day Jahre ausgerechnet, aber okay. Nun ist es ja nicht irgendein Theater. Es ist hier das Schauspiel in Stuttgart. Sie wurden in Stuttgart geboren. Ist es so, dass die Wurzeln mit den Jahren weniger wichtig werden oder vielleicht sogar wichtiger?
Weniger.
Weniger? Weil?
Weil einfach man nicht da ist und man nicht das erfährt, was da sich ändert.
Gibt es noch Orte, die
Ja, meine Schule und dann natürlich unser Elternhaus ist abgebrochen worden. Es ist gebaut in den early 60 years, also in den late 50s, early 60s und das ist abgerissen worden.
Stimmt das auch traurig? Ihre filmischen Anfänge, die ersten 4 Filme haben Sie in Deutschland gemacht. Spätestens mit dem 4. mit Moon 44 haben Sie auch international Aufsehen erregt. Sie haben Anruf aus Hollywood bekommen. Dann wurde es ein bisschen turbulent. Sie mussten auch Nein sagen. Aber dann haben Sie Universal Soldier gedreht. Schon eine Eintrittskarte. Dann Stargate. Ein überraschend großer Erfolg. Und dann 1996, so komme ich auf die 30 Jahre, Independence Day. Wenn Sie sich da noch mal reinversetzen, alle hier kennen diesen Film. Wie war das für Sie an diesem Abend im Juli 96, als er in die amerikanischen Kinos kam und Sie auf einmal merken, der fliegt?
Ich habe das schon vorher gemerkt.
Ja?
Ja. Wann? Weil ich war damals in Mexiko. Ich war da alleine.
Allein.
Und dann hat Rupert Murdoch angerufen.
Oh.
Den kannte ich nicht. Und er hat gesagt, und da wusste ich, dass es ein Erfolg war.
Und haben Sie dann auch so für sich gespürt, das ist jetzt so ein Moment, wo man das Leben in ein Davor und ein Danach einteilt? Also so ein wichtiger Wendepunkt.
Ja, das war einfach so ein Moment, wo du weißt, jetzt ist alles anders.
Was war dann anders? Haben die Leute Sie auch schon anders angeguckt?
Nee. Aber die Funktion, die du als Regisseur hast, hat sich völlig verändert. Das war der erste Film, den ich geauctioned habe.
Ja.
Das heißt, wir hatten einen Agenten und der hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, das ist das beste Drehbuch, das ich seit 10 Jahren gelesen habe.
Und es hat sich ja auch bewahrheitet. Sie haben ganz schnell über 800 Millionen Dollar eingespielt. Es war zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Sowas schafft man nicht jeden Tag. Deshalb wirklich auch 30 Jahre später nochmal. Jetzt war ja ein besonderer Teil dieses Films durchaus auch dieses Raumschiff. Dieses Raumschiff, das so groß war wie eine Stadt.
Ja.
Ist es auch ein Teil Ihrer Leidenschaft, Ihrer Passion, sich solche Bilder zu überlegen, solche Welten?
Ich habe immer gedacht, wenn eine Gesellschaft zu einer anderen Welt geht und die angreifen will, dann has to be that big.
Was sind denn die Momente, die Sie inspirieren? Also ist das am Laptop, dass Sie auf Ideen für solche Bilder kommen? Wo sind die Orte? Was sind die Situationen?
Also meistens sitze ich in meinem Haus und lasse mir einfach Dinge einfallen. Und, ja, aber das war relativ klar für mich, das ist ein großer Film. Es muss irgendwie eine Wichtigkeit haben.
Wenn Sie so sagen, großer Film, viele Ihrer Filme, nicht alle, wir kommen auch auf andere Filme, aber viele Ihrer Filme leben ja von diesen großen Bildern. Sind Sie einfach so ein epischer Typ?
Ja, immer schon gewesen.
Ja?
Ich habe immer gedacht, was immer ich mache, muss groß sein.
Ja.
Das hört sich einfach an, aber das ist nicht so einfach.
Sie haben durchaus, als Sie noch weniger Budget hatten, dann auch gesagt, ich brauche jetzt einfach große Landschaften, wo alleine, wenn ich da mit dem Auto herfahre, sieht schon super aus.
Ja, und meine ersten Filme, die vier Filme, die waren auch schon für Deutschland groß. Ja. Ich habe die alle in Englisch gedreht, also den ersten Film habe ich in Deutsch gedreht, aber dann... Man musste andere Verkäufe sich überlegen und ich habe dann alles in Englisch gedreht, weil das war für mich klar. Ich war viel in Amerika und ich wusste, dass...
Da ist der Markt. Nun haben Sie ja, wenn wir über groß reden, auch durchaus große Schauspieler in Ihren Filmen. Manche aber auch groß gemacht, wenn wir an Will Smith denken, Jeff Goldblum, Dennis Quaid, Halle Berry, John Cusack, ganz viele... Berühmte Schauspieler, sehr gute Schauspieler sind in Ihren Filmen. Sie haben mal gesagt, Schauspieler muss man lieben, um ein guter Regisseur zu sein.
Weil die sind der Kit. Wenn man die nicht liebt, what is your job about? Und ich habe damals totale Probleme gehabt, Will Smith zu besetzen.
Weil?
Weil die haben das einfach nicht geglaubt. Die konnten das nicht sehen, dass er eigentlich der Most American Filmstar ist. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, warum verstehen die das nicht? Und ich habe damals drei Schauspieler gehabt. Ja? Will Smith, Jeff Goldblum and I don't say that. Nee. Ja. Dann hat damals der Chef von Fox gesagt, I give you two of the three. Und es war dann für mich absolut klar, Will Smith und Jeff Goldblum.
In der Öffentlichkeit sind Sie ja für Ihre Blockbuster-Erfolge bekannt. Ja, also Independence Day ist der eine, Day After Tomorrow, 2012. Nun hat man Ihnen dann auch den Beinamen Master of Disaster gegeben. Jetzt ist es so, wenn ich mit Leuten spreche über Sie, die Sie kennen, dann sagen die, ach, der Roland, das ist ein belesener Typ, der interessiert sich für Literatur, der ist kunstaffin, der wollte immer Architekt werden. Das ist ein feinsinniger Mensch. Wie gefällt Ihnen als feinsinniger Mensch dieser Name Master of Disaster?
That's the worst name I can have.
Mögen Sie gar nicht?
Nö.
Und deswegen werden wir Sie auch heute anders kennenlernen, mit anderen Facetten.
Okay.
Denn wir möchten hier im Theater ja auch immer erfahren, wie Sie wurden, was Sie sind. Ich habe schon gesagt, Sie sind in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen mit Ihrer Schwester Ute und anderen Geschwistern.
Ich bin geboren in Stuttgart.
Geboren und in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, ganz genau. Und Sie sind aufgewachsen dann auch mit Ihrer Mutter Hilde, mit Ihrem Vater Hans. Ihr Vater war ein erfolgreicher Unternehmer, Solo-Kleinmotoren. Es war aber früh klar, Sie würden... nicht in den Betrieb des Vaters einsteigen, weil sie eher künstlerisch ambitioniert waren. Ne? Nun hat ihr Vater dann irgendwann diesen Satz gesagt, einen Künstler können wir uns erlauben in der Familie. Wenn man jetzt noch mal drüber nachdenkt, was steckt in diesem Satz eigentlich drin?
Dass man mit Kunst kein Geld verdient.
Haben Sie auch so das Gefühl gehabt, Ihr Vater beobachtet so ein bisschen skeptisch prüfend?
Oh, was wird da aus meinem Sohn? He was not happy about
what also I was gar nicht doing. Glücklich?
Nee, aber dann hat er natürlich gesagt, ich muss meinen Sohn unterstützen und er hat das auch getan. Der war voll dabei.
Ja, man muss dazu sagen, sind ja auch zu einer Filmhochschule dann gekommen.
Ja.
Als einer von 12, wie viele Bewerbungen?
1000
Bewerbungen, einer von 12. Ja. Wurde genommen. Ja. Und dann war es so, Sie haben ja gesagt, Sie haben immer groß gedacht. Normalerweise so ein Abschlussfilm in diesem Studium, 20.000 D-Mark damals. Ihr Film, eine knappe Million. Ja, eine knappe Million. Da war der Vater da, der unterstützt hat. Aber ist es richtig, dass Sie dann auch durchaus einen Teil Ihres Erbes schon riskiert haben?
Ich habe mein Erbe mehr oder weniger, ich habe immer gewusst, dass natürlich I never risked.
So viel Schwabe waren Sie dann schon, ja, dass Sie nicht alles auf Rot gesetzt haben.
But I never really care about money.
Ja. So. Wie wichtig ist denn Ihre, oder war Ihre Mutter Hilde so als Konstante in Ihrem Leben?
Oh ja, she was like an angel in that way. Die hat immer dann Kuchen gemacht und auf den Drehplatz gebracht und she was a...
Ihre Mutter hat mal gesagt, dass Sie im Kindergarten eben schon sehr künstlerisch waren, also dass Sie schon sehr früh gut zeichnen konnten, gut malen konnten. Ja. Und anders als Ihr Bruder hatten Sie aber nicht super viele Freunde, sondern nur so ein paar ausgesuchte. Ja. Mhm. Und sie hat außerdem gesagt, Sie hatten immer großartige Ideen, aber Sie sind nicht mit der Masse gelaufen. Ja. Trifft das? Waren Sie nicht der Typ?
Ja? Ja.
Sie waren außerdem ja ein Bücherwurm, wenn man so will. Ja. Sie haben früh alles von Hermann Hesse gelesen, Thomas Mann.
Ja, Dostojewski.
Dostojewski. Waren Sie dann auch so im Kreis, also eher der Intellektuelle?
Aber ich habe da nie drüber viel geredet. Ich habe immer gedacht, das setzt mich zu sehr in die Outside.
Weil dazugehören wollten Sie schon auch.
Ja, I mean, jedes Kind will dazugehören.
Was würden Sie sagen, sind so die Werte, die Ihre Eltern für Sie ausgestrahlt haben, Ihnen vielleicht auch mitgegeben haben?
Ja, das war diese Idee, dass man, wenn man irgendwie was produziert, dazu stehen muss. Und ich habe das immer so gesehen, dass man, wenn man einen Film macht, muss man dazu stehen.
Und Sie haben ja auch Filme gemacht wie White House Down, das Weiße Haus und auch die Freiheitsstatue, die spielen immer mal wieder eine Rolle. Meistens müssen Sie dran glauben, ja? Also werden dann irgendwann zerstört. Aber auch das muss ja seinen Ursprung haben. Und es gibt ein Foto, das ich wirklich wunderbar finde, das zeigt Sie als Teenager vor dem Weißen Haus. Gab es da früh so eine Faszination?
Ja, aber das ist zwei Sommer in Amerika erlebt und da war das Weiße Haus. Und das hat mir, irgendwann mal werde ich das in meinen Filmen haben.
Aber Sie haben nicht...
Nicht, dass ich das zerstören würde.
Also an Zerstörung.
Ja, aber...
Gut zu wissen.
Das sind so Dinge, die man so als Kind erlebt oder als Jugendlicher und Teenager. Und das, it stays with you.
Ich meine, Sie haben das dann ja auch wirklich umgesetzt. Das kann man nicht anders sagen. In aller Radikalität. Und Ihre Filme haben immer wieder was mit Amerika zu tun. Also es gibt The Patriot über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg,
Midway. Ich bin sehr, sehr belesen und deswegen weiß ich, wie wichtig die Revolution war against die Engländer. Und deswegen war ich auch der perfekte Regisseur für The Patriot, weil jeder in Amerika hat gedacht, ich mache einen Film über Civil War. It was not. It was like the very, very first war.
Und Sie haben das auch fortgesetzt, wie gesagt, Midway, da ging es dann um den Zweiten Weltkrieg, Seeschlacht, USA, Japan. Mhm. Jetzt im Moment erleben wir das ja, dass sich die USA durchaus verändert.
Ja,
wie viel
totally.
Identifikation ist da noch geblieben mit dem Land, in dem Sie
leben? Ich liebe Amerika. Es ist einfach, ich denke mir, hopefully we will survive Trump. Und ich warte nur drauf, dass der weg ist. Weil der verdirbt die Stimmung.
Ja. Also, so die Stimmung hört sich ja noch ziemlich allgemein an. Sie haben in den Tagesthemen in der ARD auch gesagt, dass Sie das Gefühl haben, dass in den USA politische Filme, auch Filmstoffe, derzeit nicht umgesetzt werden, weil es eine Angst gibt vor Sanktionen.
Oh ja.
Das ist ja das Gegenteil von künstlerischer
Freiheit. Auch jedes Studio muss ja sich überlegen, wie reagiert der Präsident drauf. Ja. Und dadurch, dass er sehr opinionated ist, deswegen haben die Angst, ganz bestimmte Stoffe zu machen. Und ich habe jetzt gerade ein Projekt, das heißt Exodus. Und das habe ich jetzt gerade Netflix angeboten. Und die haben mir gesagt, oh, we have already a film like Greenland 2. And there's like all kinds of movements with people. We don't think we can sell that.
Mm-hmm. Aber es war eine Ausrede.
Yeah, you know, and they like kind of didn't want it to aggravate Donald Trump.
Ich meine, es gibt ja auch Künstler, die sich dann sagen, ich wage mich besser nicht vor, weil wenn ich mich gegen einen Präsidenten positioniere, verliere ich vielleicht auch seine Anhänger an der Kinokasse. Deshalb erstmal Respekt davor, dass Sie sich hier so eindeutig positionieren.
Ja.
Ja? Wir haben ja schon gesagt, wir wollen Sie alles andere als auf die Blockbuster festlegen. Jetzt ist es aber natürlich das, was für die meisten erstmal im Vordergrund steht, weil so wahnsinnig erfolgreiche Filme da waren. Der Sender Arte hat mal versucht, die Erfolgsformel ihrer Blockbuster zu entschlüsseln. Und das ist das Ergebnis. Also, eine ebenso verrückte wie tiefgreifende Idee sorgt dafür, dass möglichst viel auf dem Spiel steht, am besten gleich das Überleben der Menschheit. Ich glaube, da können wir mitgehen. Dann muss eine Handvoll mehr oder weniger normaler Leute, die eigentlich etwas anderes vorhatten, die Kastanien aus dem Feuer holen. Währenddessen fliegt rechts, links so viel in die Luft, wie es die aktuelle Tricktechnik hergibt. Ja. Sind Sie entschlüsselt?
Nee, aber ich denke immer, dass ganz bestimmte Dinge wichtig sind. For example, Independence Day. Es war eigentlich drei verschiedene Charaktere. Es war ein Jewish Guy, es war ein schwarzer Pilot und es war ein weißer Präsident. Und die zusammen haben die Welt gerettet. Und das ist, was ich immer denke, da muss irgendwie eine Message sein und das hat total funktioniert.
Also das war die Erfolgsformel hinter der Erfolgsformel.
Ja, aber und dann zum Beispiel eine Vatergeschichte. Der Vater rettet seinen Sohn und geht da durch die Eiswüste.
Ich meine, das macht sie ja schon aus, das muss man sagen. Ihre Helden sind normale Menschen.
Oh ja.
In der Regel.
Ja, absolut.
Keine Marvel-Superhelden. Nee, sind Sie damit schon ein bisschen?
Ja, absolut. Once in a while guck mir ein Marvel-Movie an und das ist immer ein bisschen so, okay, ja.
Und reichlich Zerstörung auch, ne? Also machen die so ein
ja,
bisschen
die haben, auf Emmerich? Die oder? Haben ein bisschen meine Idee übernommen.
Ja. Die, kann man da nicht was machen?
Nee, da kannst du nichts machen. Sie haben Clowns einfach. Aber Zerstörung ist immer irgendwas, was Leute interessiert.
Ja.
Und ich habe auch einen Film gemacht, der hieß 2012.
Oh, das war das grande Finale aller Zerstörungen.
Exactly. Und das war ja. Alles.
Das war alles.
Das ist ja Earth Crust Displacement. Genau. What a stupid idea. But das war die einzige Möglichkeit, wie ich versucht habe, sowas zu machen, was Alcinoa-mäßig funktioniert. Ja. Weil wie kann man eine Flutkatastrophe erklären, wenn nicht die Earth Crust,
right? Da haben sie noch mal alles reingepackt.
Also ja, genau, das war da habe ich noch mal alles reingepackt.
Alles rein. Nun muss man ja sagen, weil wir gerade über das Klauen gesprochen haben, die Drehbücher sind eigene Stoffe. Sie arbeiten an den Drehbüchern mit.
Oh ja.
Sie sind auch Produzent.
I'm very, very involved.
Genau. Und Sie setzen auf eigene künstlerische Inhalte. Yeah. Und das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Das muss man auch mal sagen. Ich frage mich manchmal, ist es auch die Zerstörung nur? Weil meistens ist so, wenn Sie auch 2012 ansprechen, im Auge des Sturms, wenn alles bevorsteht und irgendwie der Untergang naht, dann kommt sowas wie, wofür stehen wir denn? Und dann geht es meistens um Humanität. Ist das auch ein Teil der Botschaft?
Das ist absolut dann die Möglichkeit. Es gibt da eine Szene, wo man denkt, die müssen jetzt ins Wasser. Und die Charakter müssen ihren Kids erklären, that it will be fine, which is a total lie. Right? But they have to say it. And that is like what everybody then will say, oh my God, I would do the same.
Was bis heute übrigens kaum bekannt ist, Sie waren ja gerade in Hollywood eingestiegen, aufgestiegen, also 96 Independence Day, 98 Godzilla, 2000 The Patriot. Und in dieser Zeit haben Sie aber persönlich große Schicksalsschläge, also schlimme traumatische Diagnosen erfahren müssen. Sie erhielten eine Diagnose.
Ich bin mit Brain Cancer.
Gehirntumor, Sie hatten Nierenkrebs und Sie hatten auch die Diagnose chronische lymphatische Leukämie. Eigentlich unheilbar. Sie sitzen hier sehr lebendig. Was uns freut. Was uns freut.
Aber
wie sind Sie da raus?
Aber es ist einfach so, dass ich habe einen Arzt getroffen, der hat mich geheilt. Mit einer ganz aberwitzigen Methode. Und das war einfach damals, das ist jetzt relativ üblich, aber damals nicht.
Haben Sie noch Kontakt zu diesem Arzt?
Der ist in prison now.
Ach, der ist im Knast? Aber nicht wegen der Methode, sondern...
Nee, he kind of murdered somebody.
Ach, so schnell ist man wieder in Filmstoffen.
Yeah, but I wouldn't do that, because zu persönlich.
Ja. Was hat das aber verändert? Also wenn ich mir das vorstelle, Sie schießen da so hoch, da kann man ja denken, the sky is the limit.
Aber ich habe damals, weil ich diagnostiziert wurde mit einem Big Brain Tumor, habe ich damals mir gesagt, vielleicht muss ich sterben, aber ich will noch ein Ding machen, wo ich weiß, that's something. Und das war damals Day After Tomorrow.
Day After Tomorrow. Mit dieser ganzen Dringlichkeit, die Sie da gespürt haben.
Ja, aber das habe ich damals so empfunden, dass ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich muss noch einen Film machen, der was aussagt.
In diesem Film ging es The Day After Tomorrow um die Gefahr einer Klimakatastrophe. Es war auch so, dass
die ist ja immer noch da.
Ja, klar, aber es war damals
die ist jetzt stärker.
Ja, natürlich.
Aber ich war damals der Einzige, der das gemacht
hat. Das war 2004. Bush-Administration, die amerikanische Regierung, hat vorher versucht, den Film zu verhindern, hat danach diesen Film schlecht gemacht. Vielleicht haben ihn deswegen so viele geguckt, aber er wurde auch als Kritik an der Bush-Administration verstanden.
Ja,
war das
absolut.
Auch so?
Das war absolut
das
so.
Das war absolut so.
Ja. Ich bin Demokrat, jeder weiß das.
Jetzt ist es so, Ihr Herzensfilm ist nicht Independence Day, ist auch nicht The Day After Tomorrow. Der Film, der Ihnen am meisten bedeutet ist und nach Ihrer Meinung auch der beste ist, ist so ganz anders als die meisten anderen. Anonymous. In dem Film geht es ja vordergründig um die Frage, stammen die Werke von Shakespeare von ihm selbst oder vom Earl of Oxford, Edward de Vere? Da gibt es einen langen Streit zwischen den Stratfordians und den Oxfordians. Ich will da jetzt aber gar nicht drauf eingehen, weil meiner Meinung nach, also so wie ich den Film lese, geht es um noch ganz andere Dinge. Als ich den Film gesehen habe, habe ich von Anfang bis Ende den Eindruck gehabt, es ist ein sehr persönlicher Film.
Ja.
Es geht dort um einen Künstler, der die Kunst liebt, der die Kunst aber lange nicht leben kann, der im eigenen Umfeld daran gehindert wird, der sie auch nie richtig öffentlich machen kann und von vielen verkannt wird. Wie viel von dem steckt in Ihnen oder umgekehrt?
Es war so. Als ich dieses Drehbuch gelesen habe, das war von einem Menschen, der hieß John Orloff, habe ich immer gesagt, we have to change that script. Und ich habe dann fast ein Jahr lang mit ihm gearbeitet. Und ich habe das einfach vielleicht unbewusst, aber ich habe irgendetwas von mir eingebracht.
Was ist das Persönliche?
Das ist einfach so die Situation, dass du verkannt wirst. Ich habe immer gedacht, dass ich verkannt werde.
Dass sie verkannt werden.
Ja. that's just like the basic story of my life.
Es ist so, gegen Ende des Films trifft der Künstler Edward de Vere, bereits krank, einen Gefährten. Mhm. Und er sagt zu ihm, Worte nichts als Worte werden mein einziges Vermächtnis sein. Ich höre den Applaus, ich höre das Lachen, ich höre das Händeklatschen. Aber in dieser Kakophonie von Klängen wollte ich nur zwei Hände hören, deine. Aber ich hörte sie nie. Du hast mir nie gesagt, was du von meinen Werken hältst. Welche zwei Hände sind die, die für Sie wichtig sind? Wo würden Sie die Anerkennung am meisten suchen?
Es war dieser andere Autor, wo er wollte, dass er ihn beklatscht.
Aber ich möchte jetzt trotzdem bei Ihnen bleiben, weil Sie gesagt haben, ich fühle mich verkannt und das ist so die Geschichte. Weil ich mich frage, von wem?
It's the critics.
Die Kritiker?
Ja, absolutely.
Ich meine, wenn wir das anschauen, Sie waren schon an der Filmhochschule, da wurden Sie dafür kritisiert, dass Sie nicht der neue Wim Wenders sein wollen.
Ja, exakt.
Sie haben...
Started then.
Ja.
Aber ich war einmal mit Wim Wenders auf der Bühne während der Filmfestspiele in Berlin und ich habe dann einfach gesagt, ich finde deine Filme langweilig. And I mean, like, say, what is the problem? What was the problem? I mean, it's my personal. And he said, like, nothing.
Aber ich habe gehört, Sie sind trotzdem befreundet.
Ja, yeah, sure. Ich habe meine Firma irgendwann mal an ihn verkauft, als er in dieser whatever.
Aber ich möchte trotzdem noch mal dazu kommen, zu den Kritikern. Es war ja so, als Sie dann auch die Filme in Deutschland gemacht haben. Es gab viel Häme. Der macht einen auf Spielberg, ist der Spielbergle aus Schwaben. Und das kam ja immer wieder. Wie sehr hat Sie das auch verletzt?
Oh ja, es hat mich total verletzt.
Hat das auch Ihr Verhältnis zu Deutschland so ein bisschen gebrochen?
Ja, aber für mich war das dann klasse, dass ich mit Independence Day zurückkam.
Übertragen wir das mal auf Ihr Leben in Hollywood. Sie sind da natürlich eine feste Größe mit all den Erfolgen. Sind Sie der Typ, der so richtig dazugehören will?
No. Ich bin einfach so mein eigener Typ. Ja? Ich bin einfach mein eigener Mensch und ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, andere Menschen in der Industrie zu treffen.
Also es ist immer noch so ein bisschen, wie Ihre Mutter gesagt hat, paar Freunde, ja, ausgesuchte, aber nicht mit der Masse gehen?
Ja, exactly.
Jetzt ist es so, Sie leben 36 Jahre in Amerika, 34 in Deutschland. Wenn Sie in den USA leben, dann sind Sie in L.A., in Los Angeles, obwohl Sie die Stadt gar nicht so mögen. Aber wenn wir gleich Bilder von Ihrer Villa dort sehen, dann glaube ich, verstehen wir, warum Sie gar keine Lust haben, oft in die Stadt zu fahren.
Ich habe irgendwann mal nach Independence Day gesagt, ich muss mein Geld investieren in einen Ort, wo ich Los Angeles nicht sehe. Ja, ich habe das einfach durchgezogen und das ist my happy place.
Kommt da Ihr Gestaltergehen?
Ich habe immer ganz am Anfang meiner Karriere wollte ich eigentlich Architekt werden. Dann habe ich herausgefunden, dass es eine total lange Ausbildung ist und dann habe ich gesagt, maybe I should like do production design und dann habe ich mich damals bei der Filmhochschule beworben und bin angenommen worden, einer von 12, von 1000, da waren 11 Leute, die wollten alle Regisseur werden und ich war der Einzige, der gesagt hat, maybe production designer. Und da haben dann 11 Leute sich umgedreht, weil ich immer hinten sitze. Ja?
Und das leben Sie jetzt quasi auch hier noch aus.
Ja.
Nun sind Sie ja lange nicht mehr alleine. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet mit Ihrem Mann, Omar De Soto. In was an Ihrem Mann haben Sie sich verliebt? Die längste Phase der Stille haben wir jetzt.
Ja, yeah, well, that's like kind of, it's very private.
Ja, ja.
But I kind of think he is just my type. And he is constantly changing.
Ja.
And he's constantly a different person. He's every 2 or 3 years a different person.
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie ihre Beziehung eigentlich immer besser wird.
Ja, ja.
Inwiefern? Weil sie sich eben, weil er sich wandelt?
Well, he's getting more and more closer to me because he's maturing.
Also weil er reift, weil er, weil
yeah,
er.
Yeah, no, it's like kind of, it's one of these things, you know, where you like grow together.
Er liebt auch Musik, glaube ich, ne?
Ja.
Spielt er Ihnen oft mal Musik auch vor?
Oh ja, it's like constantly.
Ja. Ich meine, es ist ja so, Sie haben auch mal gesagt, lange konnten Sie die Homosexualität ja nicht ausleben, in den 80ern, in den 90er Jahren. Und Sie haben mal gesagt...
Aber das da hat ich auch eine Story. Ich wollte nicht der neue Rosa von Traunheim oder Werner Schröder sein. Mhm. Ich wollte einfach, das hat nicht zu meinen Filmen gepasst.
Ja.
Und deswegen habe ich immer versucht, das zu verheimlichen. Aber dann, als ich in Amerika war, habe ich zum Beispiel jemand wie Bryan Singer getroffen und he was openly schwul. Und das hat mir dann die Stärke gebracht und gesagt, wow, I'm like kind of gay too. Ja? Und aber ich muss jetzt was sagen. Mhm. Omar dreht gerade, ist gerade fertig mit seinem ersten Film.
Können Sie schon sagen, was das für einer ist?
It's a gay story, which like kind of has a very, very unique voice. Mhm.
Wenn wir jetzt noch Ihr Leben in den USA noch mal so betrachten. Sie haben ja gesagt, Sie leben da mit so einem kleinen Kreis. Ihre Schwester ist da, die Sie ja schon ganz lange auch begleitet, die mit Ihnen in die USA gegangen ist. Haben Sie ansonsten viele amerikanische Freunde oder sind das mehr?
No, that's not.
Keine amerikanischen.
I have some friends, you know, American. Was das Interessante ist, for example, mein Ehemann ist actually Mexican. Ich habe immer mich mehr wohlgefühlt mit Ausländern.
Wenn wir jetzt den Kreis mit Hollywood langsam schließen, Sie haben ja jetzt auch gesagt, Sie möchten einen Film mit AI drehen, also künstlicher Intelligenz. Hat mich auch nicht so gewundert, muss ich sagen, weil Sie waren ja immer schon so, dass Sie gesagt haben, ich will alles austesten, ich will Technik ausprobieren, ich will immer das Neueste mir anschauen. Also, dass Sie jetzt mit künstlicher Intelligenz arbeiten, glaube ich, kann niemanden überraschen. Und ich habe mir auch gedacht, ich meine, Sie sind Schwabe, geht es auch darum, es ein bisschen günstiger
hinzukommen? Oh ja, absolut.
Ja.
Ich habe zwei oder drei oder vier Projekte, wo ich die Drehbücher habe. Und ich will ausprobieren, was möglich ist. Und dann in 3 oder 4 oder 5 Jahren drehe ich dann einen Film nach dem anderen, weil das wird total billig werden. Nee, aber das ist so, man muss sich das so vorstellen. 30, 40, 50 Millionen ist wirklich schwer zu besorgen. Und da muss man einfach einen Film machen, der die großen Massen anspricht. Ich habe natürlich 3 oder 4 oder 5 Filme, wo ich die Skripts rumliegen habe und dann kann ich das für 10 Millionen oder 8 Millionen oder 12 machen.
Jetzt ist es ja auch so, Obama, Sie sind ja mittlerweile auch Amerikaner, Obama hat immer gesagt, embrace change, also begrüße den Wandel, das leben Sie, das ist vielleicht auch in der amerikanischen Mentalität mehr verankert als bei uns. Gleichzeitig frage ich mich, es wird ja dann auch diskutiert, gibt es denn da noch Schauspieler? Reist man da noch
um? Ja, nee, da wird es immer Schauspieler geben. Es wird immer Schauspieler geben.
Also es ist kein Abschiedsschmerz da, dass Sie von irgendwas sich verabschieden
müssen. Nee, das ist, da wird einfach etwas umgangen, was das Teuerste ist, drehen, Dreharbeiten. Da musst du mindestens 100 Leute haben und das ist teuer. Und wenn du das nicht hast, ohne Kostüme,
ohne Kostüme?
Oh ja.
Interessant.
Da wird es einige Dinge geben, wo die Leute dann sagen, oh wow. Was ich mir vorstelle, ist, dass man immer sehr gute Schauspieler hat. Und das heißt dann, viele Schauspieler, die normalerweise nicht berühmt sind, die müssen die Rollen spielen. Und die werden dann ein bisschen schöner gemacht.
Also so ein bisschen optimiert.
Ja, ich habe immer das Gefühl, da ist eine super Zukunft.
Ja, es ist spannend, weil man sieht die Chancen, andere sehen die Gefahren. Aber ich habe es mir gedacht, dass Sie dem sehr positiv gegenüberstehen. Sie haben übrigens, wenn wir auch bei dem positiven Blick in die Zukunft sind, Sie haben ja vor nicht allzu langer Zeit runden Geburtstag gefeiert. Wie war denn die Party?
Great. Ich habe immer so die Idee gehabt, als ich 50 wurde, hatte ich 15 Freunde eingeladen. Mhm. Als ich 60 wurde, hatte ich 60. Und dann habe ich gesagt, 70, da muss ich eigentlich mehr machen. Vielleicht sterbe ich im nächsten Jahr, aber we'll see.
Und die Party, ist es dann so eine mit Musik? Und,
ja
und mit sind Sie dann Musik so der Typ Tanz? Auf nee, der Fläche nee, oder no, eher no, so no, lässig no, daneben?
No, it's like I'm too old for that.
Wenn Sie das so sagen, was Ihre Perspektive oder unser aller Perspektive angeht, Sie haben ja jetzt gerade schon auch Endlichkeit angedeutet. Ihre Eltern leben beide nicht mehr?
I missed them.
In welchen Situationen oder was vermissen
no,
Sie?
No, so like I was always like calling my dad, you know, and he's already dead since 20 years or so. Und dann meine Mutter hat eigentlich relativ lang durchgehalten und sie war 95. I loved her.
Wie ist das mit Ihrem Vater? Konnten Sie sich von ihm verabschieden?
Nee, ich war in Amerika already.
Also Sie konnten gar nicht da sein. Und
nee, he's got a heart attack, a massive heart attack.
Und sind Sie dann rüber dann gleich?
Ja, ja, ja.
Haben Sie danach dann noch Abschied nehmen können?
I always tell this story. Meine Mutter hat dann gesagt, kannst du Fotografien machen von dem toten Vater? Und ich habe dann natürlich als braver Sohn Fotos gemacht. Das war nicht mein Vater anymore. Da hat irgendwas gefehlt.
Es gibt ja Menschen, die glauben, da bleibt was. Irgendeine Energie, irgendwas bleibt von den Menschen. Andere sagen, die sind einfach weg. Sie scheinen an das Zweite zu glauben, oder?
Ja, ich glaube, dass irgendwas ist in uns, was überlebt und wahrscheinlich sich reincarnated.
Anthony Quinn hat übrigens auch mal gesagt, irgendwo, er würde am liebsten auf einem Berg beerdigt werden, hat er mir mal erzählt. Und dann fressen ihn die Vögel und dann ist man wieder Teil des Kreislaufs. Ist das so ein bisschen auch so ein Gedanke?
No.
Wie ist es, können Sie sich eigentlich, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, so ein Leben ohne Filme machen, vorstellen?
More and more.
Ja, tatsächlich.
Ja. Aber ich denke immer, dass man so lange arbeiten sollte, wie man kann. Und ich denke, dass ich noch die Energie habe, für 10 Jahre oder 15 Jahre Filme zu machen.
Aber das ja. Ich finde das spannend, dass Sie sagen, dass Sie sich mehr und mehr aber vorstellen können. Weil ich habe so mit Leuten gesprochen, auch wie gesagt, die Sie kennen und die sagen, der Roland, der macht für mich so einen rastlosen Eindruck. Empfinden Sie das auch so?
Ja, ich bin restlos. I always have to do something.
Aber warum? Wollen Sie alles reinpacken in dieses dann doch so kurze Leben? Nein.
Es geht einfach darum, immer perfekte Filme zu machen.
Ich habe gerade, wenn Sie sagen perfekte Filme, ich habe gerade Anthony Quinn angesprochen, den konnte ich mal kennenlernen. Und der war 86, als ich ihn getroffen habe. Und da hat er erzählt, er macht auch immer noch Filme, weil er immer noch auf der Suche ist, und glaubt, there is a statement to make. Also, dass da ein Film ist, dass ein Statement ist und sei es nur eine Zeile in dem Film, die das ausdrückt, was er eigentlich sagen will, was in ihm ist. Können Sie das verstehen, was er meint?
Total. Und der hatte auch recht, weil je länger man arbeitet, speziell, weil Filme natürlich von vielen Leuten gesehen werden, das ist manchmal nur ein Satz, wo man weiß, dass das landet.
Und sind Sie auch immer noch auf der Suche nach diesem Satz, der auch für Sie nochmal...
Nee, ich habe das Gefühl gehabt, mit Anonymous, das war mein High Point, wo ich einfach gewusst habe, das sind Sachen gesagt worden in diesem Film, an die ich absolut glaube.
In dem Film geht es ja auch darum, dass einer sagt, es gibt diese Stimmen in mir, die kann ich nicht stoppen.
Ja,
und ob ich schlafe oder wache, ob ich esse oder den Flur lang gehe, ich werde verrückt, schreibe ich die nicht auf.
That's exactly what I kind of think. Weil das ist so dieses, dass man immer irgendwie so versucht, Geschichten zu erzählen. Das ist nicht nur eine Geschichte, das sind so viele Geschichten, die muss man dann auf Blatt Papier. Ich mache da einen Film draus, aber wo ich auch denke, dass es wichtig ist, dass sowas gemacht wird.
Ist es dann auch schon etwas wie eine Hinterlassenschaft? Also auch dieser Film, auch die
anderen
Filme?
Oh ja, That's Like a Total. Ich muss sagen, ich habe die I Leave Behind the Independence Day, A Day After Tomorrow, 2012, Stonewall, Anonymous, Patriot. Aber ich weiß auch, dass natürlich die populären Filme wahrscheinlich überleben wird.
Gleichzeitig finde ich es besonders, dass Sie auch diese anderen machen und erstmal Respekt dafür, auch ganz andere Wege zu gehen. Ja, ganz andere Wege zu gehen und den Mut zu haben, das auch zu tun. Wenn Sie jetzt an dieses zukünftige Leben denken, vielleicht auch mal abseits des Films. Ich weiß, Sie haben auch ein Schiff oder ein Boot. Wie sieht das aus, was wir uns das vorstellen können? So?
Das ist eine Gentleman's Yacht von 1931.
Ah, sind schon ein bisschen Nostalgiker auch.
Oh ja, no, that's a beautiful boat.
Ja.
Es hat 5 Kabinen und ich habe da jetzt gerade Upper Deck eine Bar eingerichtet. Ah. Ich liebe das Boot.
Und ist es dann so ein Ort zum zur Ruhe kommen oder um Leute zu versammeln?
No, no, it's just, that's like to be with friends.
Mit Freunden einfach das Leben genießen. Mhm. Und wenn Sie das so alles zusammennehmen, jetzt jenseits der Hinterlassenschaft, was ist Ihnen da im Leben gerade wichtig?
My husband. I love that. Der glaubt es noch nicht, nach 16 oder 17 Jahren. Und I'm still trying to convince him.
Dann hoffen wir einfach, dass diese Überzeugungsarbeit auch mittel- und langfristig noch weiter fruchtet. Herr Emmerich, ich weiß, dass der Bundespräsident Ihnen anlässlich Ihres 70. Geburtstag einen Brief geschickt hat mit Worten seiner Würdigung. Mhm. Diesen Worten aus Berlin wollen wir uns hier in Stuttgart natürlich anschließen und sagen wir Danke für dieses sehr persönliche Gespräch. Ja. Auf zu neuen Ufern, ob mit dem Boot oder auf andere Art und Weise mit Ihrem Mann. Und Respekt für Ihr Werk und Ihren Weg. Roland Emmerich!